Stellt euch einmal vor, ihr hättet jetzt auf eurem Schoß ein Buch liegen. Und zwar das Buch, das den Titel trägt 2024. Die Frage, was würde bei euch in diesem Buch stehen, wenn ihr da blättert? Würdet ihr es gerne zur Hand nehmen oder eher ganz schnell in der Schublade verschwinden lassen? Gott sei Dank ist dieses Jahr vorbei. Oder würdet ihr gerne darin lesen? Und wenn ja, mit was wären die Seiten wohl gefüllt, wenn so jeder Tag eine Seite wäre? 365 Seiten sind schon beschrieben. An der 366. schreiben wir gerade noch. Es war ja ein Schaltjahr. Was würde da so stehen? Sicherlich manche Seite strahlend hell, voller Lebensfreude, voller Glück, Tage, an denen man sich vielleicht gewünscht hätte, sie mögen nicht vorbeigehen, an denen man gerne die Zeit angehalten hätte. Andere, da blättert man möglichst schnell weiter, da will man nicht mehr lesen, vielleicht auch gar nicht daran erinnert werden. Tage, wo man nicht so genau wusste, wie geht es denn weiter, gesundheitlich oder in einem anderen Bereich. Oder Tage voller Spannungen, Leid, Trauer. Vielleicht auch hin und wieder die Frage, Gott, warum hast du mir das zugemutet, diesen Tag, diese Erfahrung, dieses Erlebnis? Vielleicht sind das Seiten, die man gerne aus der Erinnerung streichen würde. Streit, Versagen, Schuld, nicht nur von anderen, sondern auch von mir. Oder es kann sein, dass beim Lesen einer Seite vielleicht sogar Wut aufsteigt. Wut über diesen Menschen, der mich verletzt hat, der mich ungerecht behandelt hat, enttäuscht hat. Und vielleicht ist da auch die ein oder andere Seite, die leer geblieben ist, weil einem die Worte gefehlt haben. All das und wahrscheinlich noch viel mehr wird einem beim Blättern so durch dieses Jahr, durch die Seiten vor Augen gestellt. Und jetzt schließen wir dieses Buch ab, beginnen ein neues. Aber bevor wir mit einem neuen Buch beginnen, also das alte zuschlagen und weglegen, ist es mir wichtig, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, das ja am Ende eines Jahres ganz, ganz wichtig ist, aber eigentlich uns jeden Tag beschäftigen sollte, nämlich vergeben, sich und anderen vergeben. Jetzt in der Gegenwart, um die Lasten der Vergangenheit nicht in die Zukunft weiter mitzutragen. Vergeben, um möglichst unbelastet in das neue Jahr 2025 gehen zu können. Das wäre es doch, mit wenig Last weiterzugehen. Angeregt zu diesem Thema hat mich eine ganz besondere Geschichte. Vor Weihnachten ist mir beim Suchen nach einem Buch ein anderes kleines Büchlein in die Hände gefallen, ganz klein und schmal, aus dem Jahr 1959, geschrieben von Erino D'Apazzo. Vielleicht kennt ihn der ein oder die andere von euch, von den älteren Geschwistern, um die Zeit, in der dieses Büchlein erschienen ist, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, war er zu Evangelisationen in Deutschland unterwegs. Und er beschreibt in diesem Büchlein ganz tiefgehende Erlebnisse, Erfahrungen. Und das fiel mir wieder in die Hand. Und eine dieser Geschichten, ich habe sie auch letztes Jahr schon im Donnerstagstreff an Weihnachten erzählt, die möchte ich euch gerne auch an dieser Stelle weitergeben. Er schreibt, jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog noch 45 Kilogramm und mein ganzer Körper war mit Wunden übersät. Mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm und er saß an einer reich gedeckten festlichen Tafel und stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich versucht. Da Pazzo, glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube daran. Die Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin, der Pazzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte es mir. Seit Jahren schickt Ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine 4 Kinder hatten von ihrem ohnehin kargen Rationen an Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, der Pazzo, hasse ihn. Wieder betete ich gegen den Hass an um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken, aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und ich besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin übrigens Nummer 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen? Ja, ich bin gekommen, um mich an Ihnen zu rächen, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Und dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Und der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Ein Jahr später bekehrte sich dieser Mann und seine Frau zu Christus. Soweit diese Geschichte, eine Geschichte von Anfechtung, von großem Unrecht, von Vergebung. Und man kann ja fragen, wobei die Frage dann eher rhetorischer Natur ist, wer ist hier eigentlich der Gefangene und wer der Freie? Wenn wir heute darüber nachdenken, zu vergeben, was Vergebung bedeutet, dann geht es bei uns, Gott sei Dank, nicht um solch grausamen Dinge. Aber es sind ja meist die kleinen Steinchen im Schuh, die einem das Gehen schwer machen, gar nicht die großen. Und Vergebung im übertragenen Sinn bedeutet, den Schuh ausziehen, ihn zu leeren, wieder anziehen und unbeschwert weitergehen. Oder um in diesem Bild zu bleiben, Gott zieht mir die Schuhe aus und leert sie, wie wir es im Psalm 103 eben gebetet haben, der dir alle deine Sünde vergibt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So handelt Gott mir, uns gegenüber. Aber wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie handeln wir, wenn wir betroffen sind? Und eines ist klar, wir sind alle betroffen, ohne Ausnahme. Das ist ganz menschlich. Und ich bin immer skeptisch, wenn jemand zu mir sagt, also bei uns gibt es das nicht. Also in unserer Gemeinde oder in unserer Gruppe oder Gemeinschaft kommt so etwas nicht vor. Schön, wenn es so wäre, aber das liegt oft daran, dass man nicht richtig hinschaut. oder den berühmten blinden Fleck hat. Menschen sind ganz unterschiedlich und da kommt es zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und Prägungen und Vorlieben und in einer Gemeinschaft, da eckt man aneinander an und manchmal kommt es auch zu Verletzungen. Meist unbewusst, manchmal auch bewusst. Und in einer Gemeinschaft muss ich auch mit meinem eigenen Versagen umgehen, mit meiner eigenen Schuld. Und ich muss mit dem Versagen anderer umgehen, mit ihrer Schuld. Und ein falscher Umgang führt sehr leicht zur Bitterkeit. Und es gibt im Grunde genommen nur einen guten oder gesunden Weg, um damit fertig zu werden, und das ist vergeben. Jesus weist uns im Vaterunser den Weg. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und mir gefällt dieses Bild vom Weg, vom Vergeben als Weg sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist auch das richtige Bild dafür, denn es ist nicht einfach zu vergeben. Und das geht auch nicht von jetzt auf gleich, zumindest nicht immer von jetzt auf gleich. Das kann durchaus ein sehr langer und ein sehr schwieriger Weg sein. Mit ganz vielen, mehr oder weniger großen Schritten. Ein Weg, der manchmal viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. Vielleicht kommt es auch einmal zum Stillstand oder auch zu einem Rückschritt. Und dann kann so ein Gottesdienst der Anstoß sein, den Weg wieder aufzunehmen, weiterzugehen. Denn eines ist gewiss, wer sich nicht auf diesen Weg einlässt, der verliert dadurch an Kraft und Zeit, an Lebenskraft und auch an Lebenszeit. Warum? Weil man diese Last nicht losbekommt. Ans Ziel zur Vergebung und damit zum Ablegen dieser Last werde ich nur gelangen, wenn ich mich auf diesen Weg einlasse. Das ist logisch, wer nicht losgeht, kommt nicht an ein Ziel. Wer stehen bleibt, kommt nicht ans Ziel. Und jeder Weg beginnt damit, dass ich den ersten Schritt mache. Den ersten Schritt in die richtige Richtung, in Richtung des Vergebens. Ein Lieblingszitat, das ich immer wieder gerne in der Predigt bringe und das mich selbst so angesprochen hat in einem Buch, in dem es über Vergebung geht, das lautet: Wer einem anderen vergibt, lässt einen Gefangenen frei, nur um am Ende festzustellen, dass man selbst dieser Gefangene war. Louis Mietz. Kann man sagen, stimmt doch gar nicht. Diese Aussage kann man natürlich widersprechen, aber ich glaube trotzdem, dass sie stimmt. Und wenn man sich darauf einlässt, auf die Vergebung, wird man merken, dass es stimmt. Aber auch so kann man es sich deutlich machen, dass diese Aussage richtig ist. Einem anderen Menschen zu vergeben bedeutet ja nicht, ihm Recht zu geben. Aber es bedeutet, dass ich ihm diese Schuld nicht mehr nachtrage, sondern vergebe. Und als Christen und Christinnen bedeutet es, dass wir Schuld nicht mehr nachtragen, sondern um Jesu Willen am Kreuz vergeben. Und dann ist ja die Frage, wer hat dann die Last los? Wer muss dann nicht mehr tragen? Wer ist dann frei von dieser Belastung? Die Antwort natürlich ich, weil ich sie nicht mehr nachtrage. Dann trage ich sie nicht mehr, dann bin ich frei. Wer einem anderen vergibt, lässt einen Gefangenen frei, nur um am Ende festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Aber wie gesagt, um herauszufinden in der Praxis, ob diese Aussage stimmt, muss man sich auf sie einlassen, sich auf den Weg machen. Und darum habe ich nun zum Ende dieser Predigt eine praktische Übung eingebaut. Vergeben üben. Und dieses Wort üben gefällt mir an dieser Stelle sehr, sehr gut. Man muss vergeben üben und trainieren. Und je mehr und je länger man sie einübt, desto besser wird es gelingen. Wie bei einem Sportler, einer Sportlerin, die üben und trainieren Abläufe und damit sie dann irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, sondern das ganz automatisch tun. Oder wer ein Musikinstrument lernt, der übt immer wieder die gleichen Dinge, damit es irgendwann einmal ohne Überlegung gelingt. Und das wäre doch toll. Vergebung, die ohne große Überlegung selbstverständlich ist und uns gelingt. Und ich möchte uns einladen, heute damit anzufangen oder weiterzumachen in den folgenden 4 Schritten bzw. Fragen. Und ich lese die Frage, also wie gesagt 4 Schritte, ich lese die Frage einfach einmal vor. Dann folgt eine kurze Erläuterung, beim ersten Punkt eine längere, weil das eine besondere Frage ist, aber dann 3 kurze Erläuterungen und schließlich eine halbe Minute Zeit, dass wir sie persönlich im Herzen bewegen können. Das kann natürlich nur ein Anstoß sein, um daran persönlich weiterzumachen. Jetzt muss ich mal gucken. Ups. Ich glaube, jetzt habe ich die Fragen, die müssten... Nee, die Fragen habe ich dann leider nicht drin. Macht nichts, aber dann sage ich sie euch so. Die erste Frage, was muss ich Gott vergeben? Eine ungewöhnliche Frage, hört sich merkwürdig an. Wer bin ich schon, dass ich Gott vergeben müsste? Aber hört euch einmal folgende Sätze an. Gott geht an mir vorbei. Ich sehe ihn nicht, ich merke nicht, wie er vorübergeht. Er rafft hinweg und niemand hindert ihn. Wer wagt zu fragen, hey, was machst du da? Mir ist jetzt alles gleich, darum spreche ich es auch aus, selbst wenn ich meinen Kopf dafür riskiere, dass ich im Recht bin. Es hilft mir nichts bei ihm. Ob schuldig oder nicht, Gott bringt mich um. Ach, wäre Gott doch nur ein Mensch wie ich wüsste, welche Antwort ich ihm gäbe. Er müsste mit mir vor Gericht erscheinen. Gäbe es doch einen Schiedsmann zwischen uns, dem wir uns alle beide beugen müssten. Dann dürfte Gott mich nicht mehr weiter prügeln und würde mir nicht länger Angst einjagen. Ich könnte reden, ohne mich zu fürchten, jedoch in meinem Fall geht Macht vor Recht. Du kannst mich doch nicht einfach schuldig sprechen. Gott, sag mir jetzt, was wirfst du mir denn vor? Was bringt es dir, dass du so grausam bist? Verachtest du, was du geschaffen hast und lässt gelingen, was Verbrecher planen? Das sind Worte von Hiob. Er kann Gott nicht mehr verstehen und klagt es ihm. Und ich denke, es gibt hin und wieder Situationen, in denen wir Gott nicht verstehen können. Und den Eindruck haben, was Gott tut, das ist ungerecht. Oder ich empfinde es als ungerecht. Darum diese erste Frage, wo sollte ich Gott mein Leid klagen und in Anführungsstrichen ihm vergeben? Lasst uns einen Moment still werden. Die zweite Frage, was muss ich eigentlich anderen Menschen vergeben? Wie gesagt, es ist normal, dass Menschen aneinander schuldig werden, aber auch dort, wo das Unrecht über das Maß hinausgeht, will ich diese Last wirklich noch länger anderen nachtragen? Darum, wo darf ich anderen Menschen vergeben? Die dritte Frage, was muss ich mir selbst vergeben? Manchmal stellen wir uns vielleicht die Frage, war das wirklich ich, der so gehandelt hat, der das getan hat oder gesagt hat oder nicht getan hat, versäumt hat? Gibt es Dinge, die ich mir selbst kaum oder gar nicht verzeihen kann? Auch hier die Frage, was darf ich mir selbst vergeben? Und schließlich die vierte und letzte Frage, wo muss ich Gott, andere Menschen oder auch mich selbst um Vergebung bitten? Auch diese Last dürfen wir loswerden. Und selbst wenn ein Mensch auf meine Bitte um Vergebung mir nicht vergibt, Gott schlägt mir diese Bitte nicht aus. Auch die durch Menschen nicht vergebene Schuld darf ich bei Gott abgeben. Bei Jesus. Wo darf ich Gott, andere Menschen oder auch mich selbst um Vergebung bitten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen.